Wenn der andere zum Edelstein wird, das ist das Predigtthema heute. Herzlich willkommen in der Wüste, mitten auf der Wüstenwanderung des Volkes Israels. Gott hatte sein Volk auf wunderbare Weise aus der Sklaverei in Ägypten geführt. Doch noch mehr, er sagt, ich möchte in eurer Mitte wohnen. Und dafür wurde die Stiftshütte, das sogenannte Zelt der Begegnung, nach Gottes Vorgaben gebaut und hergerichtet. Genial. So ungefähr hat es wahrscheinlich ausgesehen, ein mobiles Heiligtum, das einfach mitziehen kann. Und wo Gott sagt, baut es in der Mitte eures Lagers auf und ich will in der Mitte von euch wohnen. In diesem Zelt, da sollten die Priester Dienst tun, stellvertretend für das Volk. Nochmal ein Bild mitgebracht. So sah das also ungefähr aus und wir sehen, da gibt es ein paar Möglichkeiten, wo die Priester Dienst tun können. Sie sollten zwischen Gott und dem Volk Israel, also zwischen Gott und den Menschen, wie ein Bindeglied fungieren. Was waren ihre Aufgaben? Nun zum Beispiel zweimal täglich ein wohlriechendes Räucheropfer darzubringen, im Inneren des Zeltes. Wer sehr gute Augen hat, kann den Räucheropferaltar bei der Nummer 3 entdecken. Wenn nicht, könnt ihr ja die kommende Woche mal beim Brillendoktor vorbei. Genau, das war eine Aufgabe. Das andere, sie sollten den Leuchter und den Tisch mit den Schaubroten frisch halten. Das war auch in dem Heiligtum drin. Vorne seht ihr den bronzenen Altar, da wurden Brandopfer dargebracht. Und ansonsten sollten sie das Volk segnen, sollten manche Gerichtsangelegenheiten klären, in Gottes Ordnung unterweisen, ermutigen. Es waren Aufgaben der Priester. Und was die Priester, was ganz besonders der hohe Priester Aaron dabei anhatte, also welche Kleidung er trug, das werden wir jetzt hören. Und vielleicht denkst du, Augenblick mal, ich bin hier zu diesem Gottesdienst gekommen, um Gott zu loben, um ihn anzubeten und auch um was mitzunehmen für meinen Alltag, für mein Glaubensleben, für meine neue Woche. Warum sollte ich mir das anschauen, was der Hohepriester an Kleidung getragen hat? Hat die Kleidung von diesem Hohenpriester von Israel von vor über 3000 Jahren auch nur einen Hauch mit meinem Alltag, mit meinem Leben, mit meiner Woche zu tun? Warum, Matthias, sollte mich das interessieren? Die Frage ist gut. Können wir nicht getrost darüber hinweglesen? Nun, ich glaube, wir können etwas Entscheidendes davon lernen. Ich bin in meiner stillen Zeit über diesen Text gestolpert aus 2. Mose 28. Und Mose ist dort auf dem Berg Sinai, empfängt die Gesetzestafeln, die Tafeln des Bundes, den Gott mit seinem Volk schließt. Mose ist ziemlich viele Tage dort und Gott und Mose, sie reden über viele Dinge und Gott sagt ihm unter anderem, wie die Priester in ihr Amt eingesetzt werden sollen und welche Kleidung sie dabei tragen sollen. Und ich glaube, es gibt etwas wirklich für uns darin zu entdecken. Von daher lade ich dich ein zu einer etwas ungewöhnlichen Entdeckungsreise. Nicht ganz in Kleidungsgeschäft, aber so in diese Richtung. Da heißt es, du sollst nun, sagt Gott zu Mose, du sollst nun deinen Bruder Aaron und seine Söhne aus der Mitte der Israeliten zu dir kommen lassen, denn sie sollen mir als Priester dienen. Aaron und seine Söhne Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar. Lass für deinen Bruder Aaron besondere Gewänder anfertigen, die Würde und Schönheit ausdrücken. Rede mit allen, die etwas davon verstehen und von mir mit Weisheit erfüllt wurden. Sie sollen die Gewänder für Aaron anfertigen, die zeigen, dass er mir als geweihter Priester dient. Folgende Kleidungsstücke sollen sie für deinen Bruder Aaron und seine Nachfolger anfertigen. Eine Brusttasche, ein Ephod, ein Obergewand, ein Hemd mit eingewebten Mustern, ein Kopfbund und ein Gürtel. Soweit für den Moment. Das heißt, die Kleidung für den Hohepriester, die hier von Gott beschrieben wird, ist keineswegs anspruchslos oder bescheiden. Im Gegenteil, sie sind nach den höchsten Möglichkeiten und Künsten des damaligen Handwerks zu erstellen. mit kostbarsten Materialien. Dadurch wurde die besondere Funktion und Wichtigkeit des Priesteramtes deutlich. Was dazugehört, ist hier aufgezählt und das meiste erklärt sich ziemlich von selbst. Ein Wort nicht, das Wort Ephod. Seltsam, was soll das denn sein? Möglicherweise war es einfach ein ärmelloses Überkleid, also das, was man hier so ein bisschen farblich hervorgehoben sieht. Ein ärmelloses Überkleid, das den Oberkörper des Priesters bedeckte. Es bestand aus zwei Teilen, einem Vorderteil und einem Rückenteil und war an den zwei Schulterteilen mit Riemen aus Gold zusammengefügt. So ein Ephod gab es auch als ganz normales Kleidungsstück. David hatte sowas mal an, als er getanzt hat. Der junge Samuel hatte auch sowas an, als Alltagskleidungsstück. Hier aber ist es etwas ganz Besonderes. Denn das Material ist besonders. Da heißt es, als Material für die gesamte Kleidung sollen sie Gold, blaue, rote und karmesinrote Wolle und Leinen nehmen. Das Ephod sollen sie aus gezwirntem Leinen machen und künstlerisch mit Goldfäden sowie blauer, roter und karmesinroter Wolle besticken. Sehr kostbar. Gold, das damals kostbarste Metall für Israel, feines Leinen, sehr gute Qualität. Das heißt, das Material, aus dem die Kleidung des Hohenpriesters hergestellt wurde, ist genau dasselbe Material, mit dem auch die Vorhänge der Stiftshütte gemacht wurden. Priester und Stiftshütte gehört einfach zusammen, ist wie eine Einheit, ist sozusagen ein Stück weit ein Teil des Heiligtums. Von der Grundidee ganz eng damit verbunden. Okay, sagen wir vielleicht, soweit so gut. Aber was hat das mit mir zu tun? Nun, jetzt kommt, finde ich, etwas Besonderes in den nächsten Versen. Vers 9. Dann sollst du auf zwei Onyxsteinen die Namen der Söhne Israel eingravieren lassen. Auf jeden Stein 6 Namen, nach der Reihenfolge ihrer Geburt. Die Namen sollen wie bei der Siegelgravur in die mit Gold eingefassten Steine eingearbeitet werden. Die beiden Steine müssen an den Schulterstücken des Ephods befestigt werden. Die Steine, die Jahwe an die Israeliten erinnern. Aaron soll ihre Namen auf den Schultern tragen und sie so vor Jahwe in Erinnerung bringen. Das fand ich besonders. Da sind also Edelsteine, wie sie genau aussehen, wissen wir nicht genau. Es könnte sein, dass es so ein Onyxstein war oder vielleicht so ein blauer Lapis Lazuli. Ist nicht ganz klar, welches Wort da steht. Auf jeden Fall wird deutlich, es sind absolut edle Steine, sehr kostbar. Und auf solche besonderen Steine sollen mit Siegelgravur die Namen der Stämme Israels eingraviert werden. Nicht einfach als Sammelbegriff Israel, sondern jeder Stamm, Stammesname einzeln. Jeder einzelne der 12 Stämme ist von Bedeutung. Und diese Steine kommen also auf die Schultern des Hohenpriesters, werden dort angebracht. So, und die Aufgabe des Hohenpriesters war ja nun folgende: für das Volk als Vermittler vor Gott einzutreten. Und um anzudeuten, dass er das Volk zu Gott hinträgt, waren nun die Namen dieser 12 Stämme auf seinen Schultern angebracht, in Edelsteine eingraviert. Auf seinen Schultern trägt Aaron diese Namen und bringt sie ins Heiligtum. Er bringt sie in die Gegenwart Gottes. Er bringt sie vor das Allerheiligste, einmal im Jahr sogar in das Allerheiligste, ganz nah zu Gott. Das ist sein priesterlicher Dienst, den er tut, diese Namen, diese Menschen ganz nah in Gottes Gegenwart zu bringen. Und wenn wir hier wörtlich übersetzen, dann hat das was mit Hochheben zu tun. Dann steht da ganz wörtlich übersetzt, Aaron soll die Namen dieser 12 Stämme hochheben auf seinen Schultern vor das Angesicht Gottes. Wenn das mal nicht Fürbitte ist. Fürbitte heißt doch genau das. Wir heben Menschen hoch in die Gegenwart Gottes durch Gebet. Wir tragen ihre Lasten mit auf unseren Schultern. Und wir heben sie hoch und halten diese Menschen Gott hin, mit der Bitte, dass er sich diesen Menschen zuwendet, in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Kraft. Das heißt, Fürbitte heute, wenn wir heute im Gebet für andere vor Gott eintreten, ist das ebenfalls ein priesterlicher Dienst. Und damit ist das, was Aaron hier tut, für mich irgendwie ein eindrucksvolles Bild für das, was Fürbitte bedeutet. Wir tragen Menschen auf unseren Schultern ins Heiligtum, in die direkte Gegenwart Gottes. Ich weiß nicht, ob du vielleicht so eine kleine Gebetsliste hast, wo du ein paar Namen draufstehen hast von Leuten, für die du manchmal betest. Die Irmtraut gibt immer mal wieder so einen kleinen Zettel heraus, wo Namen aus unserer Gemeinde draufstehen. Menschen, die krank sind, Menschen, die gerade in Ausbildung sind, Menschen, die trauern, Menschen, die Gebet brauchen. Und vielleicht hast du diesen Zettel bei dir zu Hause und immer mal wieder dafür zu beten, das kann ja auch tröge werden, wo man denkt, oh, das ist auch ganz schön anstrengend. Für mich ist dieses Bild von Aaron etwas, das mich dazu ermutigt, daran festzuhalten, das wieder zu tun. Ich mache das manchmal in meiner stillen Zeit, dass ich morgens dann einfach rausgehe, anstatt in meinem überheizten Zimmer zu sitzen, wo ich dann nur müde werde. Das heißt, ich gehe raus und auf dem Spaziergang hole ich einen Zettel raus und da sind ein paar Namen drauf, für die ich bete. Und dieses Bild ermutigt mich dazu. Wo ich das tue, so einen kleinen Gebetsspaziergang machen, da bringe ich diese Menschen ins Heiligtum, in die Gegenwart Gottes und bitte, dass er sich kraftvoll und gnädig diesen Menschen zuwendet. Mich ermutigt das. Können wir das denn so auf uns beziehen, was hier steht? Ich meine, wir sind keine Hohepriester. Können wir das trotzdem auf uns beziehen? Ich glaube ja. Luther spricht zu Recht vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen. Und er hat einen guten Grund dafür. In der Bibel steht in 1. Petrus 2 nämlich Folgendes. Ihr, damit sind alle Christen gemeint, die sich bei Jesus festgemacht haben, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine, und jetzt kommt's, königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Wo du dich von Gott in sein wunderbares Licht hast rufen lassen, in das Leben, in die Vergebung, da bist du eingeladen und ja sozusagen auch aufgefordert, als Priester zu dienen. Wir als Christen sind eingesetzt als Priester des großen Königs der Könige. Wir sind eingeladen, priesterlich zu wirken, das heißt als Bindeglied zwischen Gott und Menschen, nämlich Menschen in Verbindung mit Gott zu bringen, beziehungsweise vor ihn zu bringen, zum Beispiel durch Fürbitte, durch Gebet. So, jetzt können wir uns fragen, warum sind das denn Edelsteine auf der Schulter von Aaron? Ich meine, ein Post-it hätte es doch auch getan, oder? So ein kleiner Notizzettel, wo die Namen draufstehen, den kann man sich da oben mit Tesa draufkleben, dann hätte er doch die Namen auch reingetragen zu Gott. Wäre doch okay, oder? Kann verknicken, naja gut, aber man kann ja auch einen neuen Post-it schreiben. Warum also Edelsteine? Denn oft glänzen Menschen doch noch nicht wie ein Edelstein. Manchmal verhalten sich Menschen sogar schäbig, alles andere als edel. Aber dieser Edelstein deutet das Ziel an, das Gott mit den Menschen hat. Nämlich, dass Menschen durch die Gemeinschaft mit ihm sozusagen zum Glänzen und zum Leuchten kommen. Das ist das, wozu Gott den Menschen geschaffen hat. Wenn man im Buch 2. Mose weiterliest, dann heißt es da, dass Mose nochmal auf dem Berg war bei Gott, 40 Tage, 40 Nächte, sehr enge Gemeinschaft mit ihm, und als er runterkommt, Mose hat das selbst gar nicht mitgekriegt, da hat sein Gesicht geleuchtet. Und die Israeliten sagen, wow, was ist mit dir passiert? Und Mose sagt, was soll mit mir passiert sein? Er wusste das gar nicht. Aber diese enge Gemeinschaft mit Gott, die hat sozusagen abgefärbt. Die hat ihn zum Leuchten gebracht. Und ich glaube, das kann im übertragenen Sinne auch bei uns passieren und mit Menschen, für die wir eintreten, die wir in die Gegenwart Gottes bringen im Gebet. Dass Menschen durch die Gemeinschaft mit ihm Stück für Stück, ist ein langer Prozess, aber anfangen mehr und mehr zu leuchten, weil Hoffnung in ihm Raum findet, weil Liebe in ihnen wächst durch den Heiligen Geist und sie damit mehr und mehr zu Edelsteinen werden für ihr Umfeld, für die Menschen, mit denen sie unterwegs sind. Das heißt, der Edelstein deutet das Ziel an, das Gott mit Menschen hat. Und der Edelstein deutet noch mehr an. Er deutet an, welchen Wert Gott grundsätzlich in einem Menschen sieht. Dass er sagt, du bist nicht nur ein Zettel, zerrissen und verknickt. Gott sagt, in meinen Augen bist du ein Edelstein, wertvoll. Der Wert einer Sache bemisst sich darin, wie viel jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Letzte Woche wurde ein Kunstwerk versteigert. Für 70 Millionen. Der höchste Preis, den je ein Bild erzielt hat von einem Künstler, der noch lebt. 70 Millionen. Man könnte sagen, hey, das Bild ist nichts wert, das ist nur ein bisschen Öl auf Leinwand. Was soll das schon? Materialwert, wenn es hochkommt, 50 Euro. Aber jemand anders hat in diesem Bild viel, viel mehr gesehen und sagt, ich zahle 70 Millionen dafür, weil es mir so wertvoll ist. Das gilt für dich und mich auch und für jeden anderen. Jemand hat mal versucht, den Wert eines Menschen auf chemischer Basis zu errechnen. Also die Wasserstoffatome, Kohlenstoffatome und so weiter. Woraus bestehen wir und wie viel müsste man dafür auf dem Markt zahlen, wenn man jetzt in der Chemie arbeitet? Also wie teuer wäre das, diese Wasserstoffatome? Und ich glaube, er ist auf ungefähr 13,84 Euro gekommen. Also der Wert eines Menschen, chemisch gesehen, liegt unter 15 Euro. Aber uns ist klar, ein Menschenleben ist viel mehr wert als die chemischen, als man es chemisch berechnen kann. Der Wert eines Menschen ist so viel wert, wie ein anderer bereit ist, dafür zu zahlen. Und Gott hat gezahlt für dich, für mich, für jeden Einzelnen, mit dem Kostbarsten, was man sich vorstellen kann, mit dem Blut seines Sohnes. Und er sagt, das ist der Wert, den ich in dir sehe. Das bin ich bereit, für dich zu zahlen. Das heißt, der Edelstein erinnert uns an den Wert, den Gott in jedem Einzelnen sieht. Und wenn Gott sagt, so viel ist mir der andere wert, dann möchte ich meinen Blick davon bestimmen lassen und sagen, Gott, wenn dir der andere so viel wert ist, dann soll er auch für mich wertvoll sein. Dann soll er auch für mich mehr und mehr zu einem Edelstein werden. Ich lese noch mal weiter, der letzte längere Text für die Predigt, wo auf ein anderes Kleidungsstück Bezug genommen wird, das ganz eng damit zusammenhängt. Und zwar hier drauf, auf die Brusttasche des hohen Priesters. Da heißt es, lass die Brusttasche für den Schiedsspruch anfertigen. Sie soll wie das Ephod aus gezwirntem Leinen gemacht und künstlerisch mit Goldfäden sowie blauer, roter und karmesinroter Wolle bestickt sein. Sie muss quadratisch 25 mal 25 cm groß und doppelt gelegt sein. Lass sie mit eingefassten Edelsteinen in 4 Reihen besetzen. In der ersten Reihe ein Karneol, ein Topas und ein Smaragd. In der zweiten Reihe ein Rubin, ein Saphir und ein Jaspis. In der dritten Reihe ein Hyazinth, ein Achat und ein Amethyst. In der vierten Reihe ein Türkis, ein Onyx und ein Nephrit. Alle sollen mit Gold eingefasst sein. In die Steine sollen die Namen der 12 Söhne Israels eingraviert sein. In jedem Stein ein Name für einen Stamm. Das ist die Brusttasche. Also nicht nur Aufbewahrungsort für die Lose, wo der Hohepriester Gott fragen konnte in Angelegenheiten, wo mit menschlichen Mitteln man keine Antwort gefunden hat, sondern auf dieser Brusttasche drauf, da waren noch einmal 12 Edelsteine und noch einmal die 12 Namen der Söhne Israels. Wie ist diese Brusttasche zu tragen? Aaron soll die Namen der Söhne Israels in der Brusttasche des Rechtsentscheids über seinem Herzen tragen, wenn er zum Heiligtum kommt, zur immerwährenden Erinnerung vor dem Herrn. Wo sind die Namen zu tragen? Auf dem Herzen. Aaron trägt 12 Namen auf seinem Herzen. Auf dem Herzen tragen, das Herz ist im hebräischen Denken Zentrum der Person, Zentrum des Denkens und Fühlens. Das heißt, Namen auf dem Herzen zu tragen, ist nicht bloß jemanden im Gedächtnis zu haben, sondern, so sagt es ein ganz alter Ausleger, es ist ein persönliches Verwachsensein mit dem Leben des Anderen. Wenn ich jemand anders auf meinem Herzen trage, dann ist es ein persönliches Verwachsensein mit dem Leben des Anderen. Da spricht Mitgefühl raus und Nähe zu dem, für den ich eintrete. Aaron sollte das kontinuierlich machen. Er hat das immer getragen, wenn er ins Heiligtum hineinging. Stell dir vor, du hättest 12 Namen auf deinem Herzen, vielleicht auch erstmal nur 2 oder 3 oder 4. Stell dir vor, du hättest diese Namen, diese Person auf deinem Herzen und du würdest sie immer wieder dir in Erinnerung rufen, wenn du ins Heiligtum kommst. Es ist unser Haus vielleicht nicht das Heiligtum, aber immerhin Gemeindehaus. Und vielleicht können wir das so übertragen. Immer wenn du ins Gemeindehaus kommst, hättest du diese Namen auf dem Herzen. Wenn du in den Reihen sitzt und wartest, bis der Gottesdienst beginnt, bringst du diese Namen vor Gott in Erinnerung. Trittst in der Fürbitte für diese 2, 3, 4 oder 12 Menschen ein. Ganz kurz. Oder wenn du zu einer Sitzung kommst, bevor es losgeht oder im Hauskreis oder wo auch immer. Nimmst diese Namen mit auf deinem Herzen. Vielleicht mit dem Gebet, Vater, ich bitte nicht nur für sie, sondern ich bitte auch für mich, und zwar, Vater, mache mir diese Menschen so wertvoll wie ein Edelstein. Ich möchte sie oder ihn, ich möchte diese Namen, diese Person auf meinem Herzen und auf meiner Schulter tragen. Ich möchte in der Fürbitte für sie eintreten und ich möchte in meinem Alltag sie wertschätzen. Sie sollen mir wichtig werden und wertvoll wie ein Edelstein. Wenn mir jemand anders wertvoll ist, dann heißt das nicht nur etwas vielleicht für mein Gebet, sondern auch ganz praktisch. Zum Beispiel hinhören. Hinhören auch dann, wenn sich der andere nur ganz unbeholfen ausdrücken kann. Ehrfurcht, Respekt vor ihm zu haben und versuchen hinzuhören, zu verstehen, welches Anliegen ihn wirklich bewegt, auch wenn er vielleicht Schwierigkeiten hat, das in Worte zu kleiden. Respekt. In der Erwartung zu leben, der andere hat mir etwas zu sagen. Paulus hat so gelebt. Paulus schreibt in Römer 1 den Römern, ich hoffe bald zu euch zu kommen, euch zu trösten und mitgetröstet zu werden. Das heißt, nicht nur Paulus kommt nicht nur als Lehrer, der sagt, ich habe euch viel zu geben, sondern er sagt, ich glaube, ihr könnt mir auch was geben. Gemeinsam können wir uns bereichern vor Gott. Mit dieser Einstellung hat Bonhoeffer gelebt, der sagt, der Christus im Bruder ist stärker, ist immer stärker als der Christus in mir. Das heißt, Gott kann durch den anderen mir das Wort sagen, das ich mir selbst nicht sagen kann. Ja, ich rechne damit, dass der andere mir etwas zu sagen hat. Auch Kinder. Wir haben es eben in Psalm 8 gehört. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen schaffst du dir Lob. Was können mich Kinder und auch Säuglinge nicht alles lehren für mein Glauben und mein Vertrauen zum himmlischen Vater? Sie können mir Bild dafür sein. Und danke, Sarah, dass du uns das hier gerade bildlich vor Augen führst. Der andere hat mir was zu sagen. Damit möchte ich rechnen. Und ich habe noch ein ganz konkretes Beispiel dafür. Und zwar dieses Buch. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du einen oder andere. Ich fliege mit zerrissenen Flügeln. Ich habe es selbst noch nicht gelesen, aber es scheint sehr spannend zu sein. Und ich lese euch mal vor, wie dieses Buch beschrieben wird. Geschrieben von diesem Jungen, Raphael Müller. Und zwar lautet die Buchbeschreibung so. So etwas hat man zuvor noch kaum je gesehen, kaum gehört, kaum gelesen. Dieses Buch wurde geschrieben von einem heute 14-jährigen Jungen. Raphael ist wegen eines vorgeburtlichen Schlaganfalls Autist und Epileptiker, kann nicht reden, sondern nur Laute von sich geben. Seit der Geburt sitzt er schwerstbehindert im Rollstuhl, hat aber einen enormen IQ, ist gläubig und konnte, ohne jeden Unterricht, bereits als Kleinkind lesen und schreiben. Was man aber erst herausfand, als er etwa 6 Jahre alt war. Bis dorthin glaubten alle, auch die Ärzte, er sei richtiggehend blöde. Dank gestütztem Schreiben kann er nun, seit er 7 Jahre alt ist, Gedichte und ganze Romane schreiben. Geht aufs Gymnasium und wird auch an die Universität Augsburg eingeladen, wo er sich von Studenten interviewen lässt. Alle staunen. Sein Buch ist wunderbar. Es ist quasi der Bericht aus einer anderen, uns normalerweise völlig verborgenen Welt. Es sind Texte aus einem Paralleluniversum, eindringlich, nah, existenziell. Selten konnte jemand mit seinen Worten eine derartige Brücke bauen. So die Buchbeschreibung. Es ist höchst erstaunlich. Ich habe im Internet, kann man googeln, er hat eine eigene Website, da kann man Gedichte von ihm lesen. Die sind dermaßen schön formuliert und inhaltlich tief, das ist erstaunlich. Mittlerweile beschäftigt er sich mit Einstein und so weiter. Also er liest Sachen, die wir wahrscheinlich selbst, die ich gar nicht nachvollziehen kann. Das ist ein dermaßen kluger Kopf, der wunderschön formulieren kann. Und niemand hätte ihm das zugetraut. Alle hätten gedacht, der ist halt blöde. Der kann halt nicht denken. Der kann halt auch nicht reden. Der versteht wahrscheinlich auch nichts. Das größte Gegenteil ist der Fall. Es ist eine Perle, es ist ein Edelstein. Jeder ist ein Edelstein, das ist völlig klar. Aber hier hat Gott ganz besondere Fähigkeiten in ihn hineingelegt. Und das erkennen wir nur, wenn wir uns jemandem wirklich zuwenden, wenn wir wirklich hinhören, auch wenn er sich nur ganz unbeholfen ausdrücken kann, mit Worten gar nicht, nur mit Lauten. Aber wenn wir merken, boah, was da alles in ihm steckt und wie Gott ihn gebrauchen kann, um uns zu ermutigen. Das ist für mich ein Bild, das ich mitnehmen möchte, wo ich sagen möchte, ja, der andere soll für mich zum Edelstein werden. Ich möchte seinen Wert, seine Würde, die Gott ihm geschenkt hat, haben wir auch im Psalm 8 gelesen, im Blick haben. Heute ist Volkstrauertag. Mahnen uns nicht die Weltkriege des vergangenen Jahrhunderts, wie wichtig es ist, den Wert und die Würde im Menschen zu sehen, im anderen zu sehen, auch wenn er ganz anders ist als ich. Und kann ich diese Sicht, wo der andere mir mehr und mehr zum Edelstein wird, dazu führen, dass sich eine Welt verändert, meine kleine und vielleicht in gewissen Impulsen auch die große. Das wäre toll. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir, Menschen ganz neu auf dem Herzen und auf der Schulter zu haben. Und ich lade dich zum Abschluss ein zu einer kleinen Aktion. So habe ich kleine Karten vorbereitet, die liegen dort auf der Heizung aus. Und nach dem Gottesdienst, wenn du magst, nimm dir so eine Karte mit. Es ist das Bild von dieser Brusttasche Aarons mit den 12 Edelsteinen. Und wenn du möchtest, schreibe Namen darauf. 12 Namen, vielleicht auch erstmal nur 2, das reicht auch. Von jemandem, der dir gegen den Strich geht, der ganz anders ist als du. Von jemandem, der am Rand steht, der oft vergessen wird. Von jemandem, der gerade viel zu tragen hat. Nimm ihn auf deine Schultern und dadurch trägst du mit. Von jemandem, der dir sonst noch einfällt. Und du kannst Gott bitten für diese Menschen. Vielleicht nimmst du den Zettel und legst in deine Bibel oder in deinen Geldbeutel und wenn du zur Gemeinde kommst, holst ihn kurz raus, betest für sie oder wo du es auch immer hilfreich findest, in der stillen Zeit, keine Ahnung. Bringst diese Menschen vor Gott in Erinnerung. Du kannst gleichzeitig noch für dich bitten. Gott, bitte mach mir diese Menschen, mit denen ich mich vielleicht manchmal schwer tue, die anders sind als ich, mach mir diese Menschen zu einem Edelstein. Das kann etwas verändern. Dazu möchte ich dich einladen. Gott segne dich dabei.